So, ich darf heute predigen und ich freue mich drauf, denn wir haben es jetzt schon öfter gehört, Jesus ist auferstanden und wir dürfen das heute sehr versinnbildlicht auch sehen, weil die Taufe nämlich ein Bild dafür ist, für den Tod und die Auferstehung Jesu. Man wird hineingetauft in den Tod Christi und steht auf mit ihm wieder. Das ist das, worum es geht. Das wird bildlich dargestellt durch die Taufe. Und deswegen ist es so ein starkes Bekenntnis, was ich sehr feiere. Ich habe mich richtig auf diesen Tag gefreut. Richtig lange schon. Seitdem wir wussten, dass Taufe ist, freue ich mich auf diesen Tag heute. Und jetzt ist er da. Und manchmal geht es schneller, als man denkt, ne? So, dann ist man auch, sitzt man auf einmal hier in der ersten Reihe und ist sowas von nervös. So, ne? Das geht's dann auf einmal. So. Genau, aber hier sind nur Leute, die das feiern, dass ihr das tut. So, und das dürft ihr gerne wissen. Es ist erst ein paar Tage her, dass wir Karfreitag gefeiert haben. 3 Tage ist es her. Karfreitag ist sozusagen der Beginn eines großartigen Handelns Gottes. Dass er als Mensch kam, als Jesus kam auf diese Welt, um am Kreuz für uns zu sterben. Und wir haben dieses normalerweise sagt man ja auch diesen Satz, so ist doch keiner von den Toten zurückgekommen und so, ne? Und ich glaube, so das ist auch nicht das Normale unbedingt, ne? Also das ist so, es ist schon etwas Übernatürliches, was wir hier lesen. Es ist etwas, was menschlich gesehen gar nicht greifbar ist. Und trotzdem ist es etwas, was so viele Menschen glauben, uns inklusive. Jesus ist größer als der Tod. Er steht von den Toten auf und besiegt den Tod. Erfüllt ein für alle Mal das Gesetz, was Mose von Gott bekommen hat. Es gibt so eine lange, lange Gesetzesliste. Wir Menschen können das gar nicht erfüllen, was da steht. Und nun stirbt Jesus für uns und sagt, okay, ich nehme das einfach und erfülle das für euch, indem ich mein Leben für euch gebe. Und das ist so richtig krass. Und nun will er uns befähigen, in seiner Kraft und Macht zu leben. Und ich möchte mit euch gerne in die Bibel schauen, was dazu steht zu Ostern, aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 15. So, als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und dieses Gerücht hat sich bei Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag, steht in der Bibel. So, das heißt, wir haben hier eine Geschichte. Und ich gebe zu, wenn wir dieses lesen, was hier passiert, ohne Glauben können wir das nicht verstehen. Ohne Glauben ist es schwierig zu sagen, ich glaube, dass es genau so passiert ist. Ich glaube genau, dass es so passiert ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass da ein Engel war, der den Stein weggewälzt hat. Ich glaube an das Erdbeben, das da war. Ich glaube an die Frauen, die da hingegangen sind, um zu sehen, ob Jesus noch da ist. Ich glaube dran. Und ich weiß, dass das wirkt verrückt. Wie kann ein 35-jähriger Mann, daran glauben, an so etwas, der irgendwie noch rational, vernünftig unterwegs ist in dieser Welt, hoffentlich, weiß ich nicht, aber es ist mal trotzdem so, ne? Wie kann man daran glauben? Und ich möchte in dieser Predigt so ein bisschen darauf eingehen, nicht warum ich glaube, sondern einfach mal zu schauen, okay, erstmal will ich euch das ein bisschen erklären, was hier passiert. Und auch dann möchte ich auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, sehr wichtig ist für uns. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Meine Stimme, ihr das, ich muss immer ein bisschen husten. Ich habe am Freitag darüber geredet, dass man unterschiedliche Sichten auf Jesus den Gekreuzigten haben kann. Da hingen zwei Verbrecher links und rechts neben ihm und sie hatten unterschiedliche Sichten auf ihn. Der eine hatte angefangen, über ihn zu spotten und zu sagen, der kann doch nicht wirklich der Sohn Gottes gewesen sein. Wenn er jetzt stirbt, dann könnte er sich doch selber helfen und so weiter. Und fing an zu sagen, hilf dir selbst und so. Und der andere, der daneben hing, erkannte in ihn den Sohn Gottes, er erkannte in ihn den Retter der Welt, er erkannte in ihn, dass das jemand ist, der einen Unterschied macht. Und auch wir sehen das auch in den Texten, wenn wir so ein bisschen reinschauen, so alles über Karfreitag. Viele römische Soldaten verspotteten Jesus am Kreuz. Und ein Hauptmann fiel auf die Knie und sagte, okay, an diesem Mann war nichts Ungerechtes dran. Es war nichts Ungerechtes an ihm dran. Zieht sich durch die Geschichte unterschiedliche Blicke auf Jesus. Wo viele kein Problem daran haben zu sagen, okay, historisch gab es diesen Jesus auf jeden Fall, haben einige aber das Problem zu glauben, okay, was ist denn das mit der ganzen Auferstehung? Was ist das? Von den Toten auferstanden. Ohne seine Auferstehung würde unser Glauben gar keinen Sinn ergeben. Ohne dass er wieder lebendig geworden ist, würde all das, was wir hier sagen, keinen Sinn ergeben. Und dennoch ist es so passiert, er ist auferstanden. Die Frauen, die zum Grab gingen, um Jesus die Ölung zu geben, haben auch gedacht, Jesus ist tot. Und ich meine, die waren unter anderem mit ihm unterwegs gewesen. Und sie haben gesagt, okay, der ist tot. Wir haben es gesehen, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen, wie er für uns gestorben ist. Und sie gehen zu diesem Grab und erwarten nichts. So. Und dann die Jünger, unter anderem unser lieber Freund Petrus, der immer so eine große Klappe hatte und so weiter. Wo waren die Jünger denn zu dem Zeitpunkt? Ja, die haben sich versteckt. Warum? Weil sie nicht daran dachten, dass er tatsächlich wieder auferstehen würde. Sie haben sich versteckt und sie waren 3 Jahre Tag für Tag mit ihm unterwegs. Sie haben 3 Jahre lang die verrücktesten Sachen gesehen. Sie haben gesehen, wie ein Toter auferstand. Sie haben gesehen, wie Menschen geheilt wurden, die unheilbar waren. Sie haben gesehen, wie Jesus Blinde hat sehend machen. Und trotzdem, jetzt in diesem Moment, verstecken sie sich. Sind irgendwo in einem verschlossenen Raum, heißt es in einer anderen Bibelstelle. Als würde eine geschlossene Tür unseren Herrn aufhalten. So, ne? Macht er nicht. Aber okay. Keiner rechnete damit. Da war nicht einer. Und Jesus hat es mehrmals angekündigt, aber es kam nicht an. Wie oft hat er das gesagt? Ich werde sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Hat er angekündigt. Hat es schon gespoilert, die ganze Geschichte. So, ne? Und dennoch hat man es nicht geglaubt. Wie oft ist es in deinem und in meinem Leben so, dass Jesus etwas sagt und wir es am Anfang nicht glauben können. Ich kenne doch mein Leben, ich kenne doch meine Umstände, ich kenne doch mein berufliches Umfeld, ich kenne doch die Leute, die um mich herum sind und allen drum und dran. Und jetzt sagst du mir irgendetwas und ich kann es irgendwie nicht glauben. Ich glaube, es passiert sehr oft. Jesus sagt zum Beispiel in der Bibel, er gibt uns die Kraft, dasselbe zu tun, was er getan hat, und wir werden noch Größeres tun. Und dann denkst du dir so, was? So, ne? Das kann ich nicht glauben. So, ne? Oder wir wollen es glauben. So, ne? Ich glaube auch, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Das hat sich bewährt über die Jahre. Aber es ist trotzdem etwas, okay, es fällt uns schwer, manchmal. Anstatt uns danach auszustrecken, es zu sagen, okay, ich will das glauben, ich will das sehen, Jesus, was du sagst. Ich will sehen, dass das Realität wird, was du sagst, Jesus. Verstecken wir uns manchmal wie die Jünger und sind hinter verschlossenen Türen und denken uns, ach, ich kann das nicht glauben. Aber der Beginn ist immer, Gott reagiert auf unseren Hunger. Und der Beginn ist letzten Endes Jesus, der Auferstandene, eine Begegnung mit ihm. Zu sagen, okay, wenn ich Jesus begegne, bekomme ich einen neuen Blickwinkel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm begegnen. alle die von uns hier an Jesus glauben, wir hatten eine Begegnung mit Jesus gehabt. Nicht sichtbar. Also nicht alle. Es gibt auch Leute, die haben ihn sichtbar erlebt. Das ist auch Wahnsinn. So, die Geschichten sind Wahnsinn, wenn man die hört. Aber ich glaube bei uns jetzt nicht. soweit ich eure Geschichten kenne. Aber es ist so, wir sind ihm begegnet. Wir haben es erlebt. Wir haben auf einmal erlebt, dass er in unser Leben gesprochen hat. Das ist Wahnsinn. Und die Frauen kommen also an diesem Grab an und erleben etwas Unvorstellbares. Ich muss Folgendes wissen. Das war jetzt kein Kieselstein vor dem Grab, ne? Sondern das war ein tonnenschwerer Stein, der da vorlag. So, er sollte geschlossen sein. Die Frauen, die da hingingen, die hatten wohl gehofft, dass vielleicht irgendjemand da ist, der den Stein beiseite schieben könnte für sie, oder dass da irgendwelche Leute sind, die das nötige Werkzeug haben, das nötige Tier, was auch immer man dafür braucht, um diesen riesen Stein zur Seite zu schieben. Und man muss das wissen, tonnenschwer. Und nun passiert dieses Unvorstellbare. Ein Erdbeben passiert. So, jetzt können wir alle denken, gut, Erdbeben, hoppelt der Stein vielleicht zur Seite oder so. Aber dann haben sie dieses visuell vor Augen, sehen sie diesen Engel, der diesen Stein zur Seite schiebt. Als wäre das ein Klacks. Der setzt sich sogar danach noch auf den Stein drauf. So, ne, wie so, zack, zack, Arbeit getan. So, ne, der Grab ist offen und so. Und jetzt guck mal rein. Das Ding ist, das Grab wurde nicht geöffnet, damit Jesus rauskommt, sondern das Grab wurde für uns geöffnet, damit wir sehen, dass er auferstanden ist. Das ist ein Riesenunterschied, weil Jesus war schon längst nicht mehr drin. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt wieder. So, und die Frauen gehen rein und sehen, da liegt keiner mehr, da ist niemand mehr. Und sie haben diesen Engel gesehen und wussten, okay, hier passiert etwas, das geht über meinen Verstand hinaus. Sie hören nun diese Botschaft, hey, Jesus ist auferstanden, den ihr sucht, der ist nicht da. Jesus, der Gekreuzigte, lebt wieder. Er ist wieder da. So, ne? Und jetzt geht hin zu den Nachfolgern Jesus, zu seinen Jüngern, die sich versteckten, und erzählt ihnen davon, dass Jesus auferstanden ist. Und auf dem Weg dahin begegnet Jesus ihnen selbst auch nochmal und bestätigt das nochmal, indem er sagt, okay, hey, er sagt, hier heißt es, grüßt euch, hieß es jetzt in der Übersetzung, die ich gelesen habe. Das ist letzten Endes, sagt er, Friede mit euch, Shalom, sagt er. Das ist etwas, was so tiefgehend ist, dieser Friede Gottes. Er spricht das aus, das, was Jesus am Kreuz für uns erlangt hat, spricht er hier aus, nämlich Friede zwischen Mensch und Gott. Und er ist auferstanden und nun begegnet er den Frauen da drin. Und sie begeistert, übrigens interessanter Nebenaspekt hierbei, die ersten, die von Jesu Auferstehung gehört haben, waren was? Waren Frauen. So, ne? Ist auch richtig gut. Und die ersten, die davon erzählt haben, dass Jesus auferstanden war, waren Frauen. Auch das ist gut. So, ne? Wir brauchen gute, starke Frauen, die in ihrer Berufung vorangehen. Richtig gut. So, und da, Entschuldigung. Dann gehen sie zu den Jüngern und einige Jünger glaubten ihnen nicht. Ein anderer, wie Petrus und Johannes, die rannten zum Grab, um zu gucken, ob das wirklich stimmt. Und dann begegnet Jesus selbst den Jüngern und so weiter. So geht's dann halt. Kannst du gerne mal nachlesen. Ist eine ganz spannende Sache eigentlich. So, ne? So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich habe es schon gesagt, wir brauchen diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, brauchen wir selbst. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus, dem man heute noch begegnen kann. Ich erinnere mich so an den Moment, wo Jesus so das erste Mal so richtig spürbar mir begegnete. Ich war 11 Jahre alt und war in einem Gottesdienst. Meine Eltern, mein Vater ist Pastor gewesen, meine Mutter hat die Musik gemacht in der Kirche und so weiter. Das war halt das, was sie gemacht haben. Und wir hatten einen Gastprediger da und das war ein Missionar und ist viel um die Welt gekommen. Und dieser Missionar war in China aktiv. Man muss mal wissen, in China ist das Christentum nicht erlaubt. Jedenfalls nicht, also es gibt eine Staatskirche, aber die wird sehr, sehr stark beobachtet, so kann man sagen. Und es gibt eine riesen Untergrundkirche dort. Und er erzählte, wie er Begegnungen mit diesen Christen hatte. Und er erzählte davon, wie diese Christen Jesus erlebten und wie sie ihn anbeteten und wie sie da waren und gesagt haben, hey, wir wollen mehr von diesem Jesus. Er erzählte davon, wie sie Bibeln handschriftlich abschrieben, weil sie gesagt haben, sie wollen unbedingt diese Bibel haben. Es ist schwer in einem Land, wo der Glaube verboten ist, an eine Bibel zu kommen. So, und sie haben es handschriftlich abgeschrieben, die ganze Bibel, versuch das mal. Wenn du ein Kapitel schon schaffst, dann wirst du schon merken, deine Hand, die meldet sich. So, ne? Wenn du ein Kapitel schon abschaffst. So, das, und das hat mich als 11-jährigen Jungen, hat das so berührt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es da Leute gibt, die einen Preis, so einen Riesenpreis dafür bezahlen müssen, nur um Jesus zu begegnen, hey, warum sollte ich das in meiner Freiheit nicht auch tun? Und ich habe ihn wirklich so spürbar erlebt in diesem Moment. Seine Nähe, sein Dasein, sein, hey, ich bin da für dich, ich bin da. Das ist einfach unglaublich. Ich werde das nie vergessen, natürlich nicht. Und ich glaube, dass jeder eine Begegnung braucht. Und die sieht unterschiedlich aus. Wir können gerne darüber quatschen. So, wie sah das denn aus bei dir? So, ne? Ich glaube, da hören wir richtig interessante Geschichten. Ich glaube, dass jeder von uns diesen Jesus im Leben braucht. Wir haben hier heute unsere drei Leutchens hier, die das sichtbar machen, dass sie an Jesus glauben durch die Taufe. Jeder von ihnen hat eine Geschichte und ich sage dir, dass Jesus ihnen nachgelaufen ist, weil ich kenne die Geschichten. So, ne? Jesus war immer bei ihnen. Die Sache ist, wenn wir nicht wissen, was der Sinn unseres Lebens ist, was uns erfüllt. Nämlich zu wissen, okay, meine Erfüllung ist es ganz klar zu sagen, hey, Jesus ist mein Leben. Jesus ist, ne? Jesus, also es steht so schön in der Bibel und ich kann das einfach unterstreichen. Da steht, Sterben mein Gewinn und Christus mein Leben. Das ist eine wichtige Sache. So, Sterben mein Gewinn muss man vielleicht noch ein bisschen erklären. Sterben heißt, wir sind bei Jesus letzten Endes. Aber auch zu sagen, hier auf Erden zu sagen, hey, ich lege meinen Willen einfach nieder und sage, okay, Jesus, geht um das, was du willst in meinem Leben. Bedeutet vieles. Aber das ist, geht jetzt viel zu weit. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Ein zerbrochener Krug. Ich glaube, dass so ungefähr mein Leben aussah, bevor ich Jesus kennenlernte. Und auch in der Zeit, weil das kam auch vor, ich war auch Teenager und so, ne? Also 11 Jahre und 11 Jahre alt bei der Bekehrung und dann war ich auch mal Teenie und so weiter, dann war ich ein bisschen weg von Jesus. Und letzten Endes jagt man Sachen nach, die oftmals Zerbruch mit sich bringen. Ich weiß nicht, ob dich schon mal jemand verletzt hat beispielsweise. Ob jemand zum Beispiel was zu dir gesagt hat, was dir wehgetan hat. Ey, dann bricht so eine Scherbe mal raus aus unserem Leben. Oder ob irgendein Schicksalsschlag war. Ob du vielleicht irgendeine andere Not hattest, irgendwie Finanznot oder was weiß ich was. Oder die Kinder rebellieren oder was weiß ich. Es gibt so vieles. Und da brechen immer so Scherben raus aus unserem Leben. Und es gibt etwas, was ich vor kurzem gehört habe. In Japan gibt es das. Das nennt sich Kintsugi. Ich erkläre das kurz mal und dann zeige ich euch mein Bild, ja, was das bedeutet, beziehungsweise Anne zeigt euch das Bild. Applaus für Anne, die macht nämlich heute die Technik sehr, sehr gut. Naja, genau. So, guck mal, 5 Leute feiern dich. Sehr gut. Wer hat schon mal was von Kintsugi gehört? Ah, guck mal, da sind einige dabei. Sehr schön. Okay, ich kannte das vorher nicht, aber ich finde es super. Es ist eigentlich eine Kunstform der Reparatur aus Japan, wie gesagt. Wir sprechen hier von gebrochenen Gefäßen, so wie das hier, was wir hier sehen. Tonkrüge, Teller, was auch immer. Und für die Reparatur benutzt man Gold und bringt so das zerbrochene Gefäß wieder zusammen. Und es entstehen Goldnamen. Und ich zeige euch jetzt mal das Bild. So sieht das dann ungefähr aus. Zerbrochenes Gefäß mit Gold zusammengemacht wieder. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Das Gefäß ist, nachdem es repariert worden ist, viel mehr wert, als es vorher war. Überlegt euch das mal. So, nun ist es, ne, man sieht zwar noch die Narben und so weiter, ne, die sieht man. Man weiß genau, wo die Bruchstellen waren. Aber es ist wieder zusammengesetzt. Die Bibel beschreibt uns Menschen auch als Gefäße, die gefüllt werden sollen von seiner Kraft und seiner Liebe. Und wenn wir Jesus nicht kennen oder wenn wir durch Krisen gehen oder was auch immer, sind wir wie dieses zerbrochene Gefäß. Aber wenn Jesus hineinkommt, möchte er das heilen. Er möchte uns wiederherstellen. Und das ist genau das, was er macht. Er überzieht das mit Gold. Er zieht das zusammen. Er repariert das, was zerbrochen ist. Und wenn wir jetzt über Karfreitag und Ostersonntag nachdenken, was wir jetzt gerade ja tun, da ist genau das die Geschichte. Wir, die wir Jesus nicht kannten und in Zerbruch lagen und versucht haben, aus eigener Kraft das manchmal mühsam zusammenzubringen wieder. Und wir merken, okay, es funktioniert vielleicht ein paar Tage, vielleicht Wochen, vielleicht sogar Jahre funktioniert es gut, dass wir es gut repariert haben. Und dann bricht es wieder ab. Und wenn wir dann mit Jesus da rangehen und Jesus sagt, okay, gib mir deine Scherben, gib mir dein Leben, gib mir all das, was dich ausgemacht, deine Schicksalsschläge, deine Not, all das, gib mir das. Gib mir deine Schuld, da wo du Schuldgefühle hast, gib mir das. Und er baut es zusammen und heilt unser Leben, heilt unser Inneres. Und das hat er am Kreuz für uns erworben, damit wir das erleben dürfen. Dafür ist er auch verstanden, damit es wirksam wird. Leute, das ist so ein großartiger Gott. Und dieser Gott, er liebt uns so sehr, dass er sagt, okay, ich möchte nicht, dass du in deinem Zerbruch liegen bleibst, sondern ich möchte dich zusammenfügen zu etwas, was letzten Endes gewinnt es mehr an Wert. Nicht, weil wir bessere Menschen wären. Nein, wir machen immer noch Fehler. Wir werden wahrscheinlich immer noch verletzt werden. Und genauso werden wir wahrscheinlich auch andere weiterhin verletzen. Weil wir Menschen sind. Wir sind nun mal unperfekt. Sind wir. Aber da ist Jesus, dieser perfekte Gott. Er ist da. Und er sagt, hey, ich nehme diese Schuld auf mich. Ich nehme das weg von dir, damit du frei sein kannst. Wir gehen zu ihm und bitten um Vergebung. Das ist unser Part dabei. Aber den Rest macht er. Wir bitten ihn um Heilung. Manchmal sind das echt Prozesse, die wir da durchgehen. Wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade? Ich sag mal so, manchmal, einige von uns kennen Jesus, andere vielleicht jetzt nicht. Und ich sage dir, selbst nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass du das alles gut hinbekommst und so, ja. Sondern auch das heißt, wir haben nicht alles immer zu 100% verstanden. Und bei uns ist Gott immer noch dabei, so Scherben zusammenzusetzen. So, ne, zu sagen, gut, hier, da kann noch ein bisschen besser und so weiter. Und dann geht er von uns von Prozess zu Prozess zu Prozess. Und wir sind froh und dankbar, weil wir merken, es passiert etwas. Ich erzähle euch eine Geschichte noch kurz, bevor wir kommen, also so langsam zum Ende. Eine Geschichte, die ich live mitbekommen habe, die super toll ist. So, ja. Und ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe schon. Also wenn ihr aus den FCG Hagen die Geschichte schon kennt, dann tut's mir leid. Ich weiß es nicht. Wir waren mal auf einer Wohnwoche. Wer weiß, was eine Wohnwoche ist? Ja, da gibt's einige, die wissen das. Genau so. Wir waren junge Leute in den Herne damals. Einige junge Leute, so ungefähr 40. Waren wir, die zusammen eine Woche in der Gemeinde übernachtet haben. Und das haben wir so gemacht, eine Woche lang, und sind dabei aber immer auch noch zur Arbeit gegangen, zur Arbeit gegangen, zur Schule, was auch immer jetzt gerade anstand bei diesen jungen Leuten, die dabei waren. Und abends kam man zusammen wieder, hat man zusammen gegessen und hatte dann eine Zeit, wo wir zusammen einen kleinen Gottesdienst gefeiert haben. So, das jeden Tag. Hatten auch einen Straßeneinsatz gehabt, wo wir von Jesus erzählt haben, war auch cool. Aber gut, und dann war bei diesem ersten Abend, so, das war Sonntag, ein Sonntagabend, ging von Sonntag bis Sonntag, waren wir da, und da war so ein junger Mann, und der liebte es zu provozieren. So, ne? Also er liebte es wirklich zu provozieren. So, ne? Und er saß da mit verschränkten Armen und wollte nicht wirklich zuhören und so weiter. Hat immer dazwischen gesprochen manchmal und so weiter. Ne? Also jetzt nicht so, dass man sagen sollte, okay, jetzt sei mal ruhig oder so, sondern halt immer so dezent immer irgendwo rum und so. Ne? Und genau, hat nicht mitgesungen und allem drum und dran. Ja gut, ist okay, man muss ja auch nicht mitsingen, aber ne, ihr versteht so. Er war von seiner ganzen Art her immer provokativ, immer komische Sprüche gedrückt. Und diese Woche ging Tag für Tag und wir haben ihn trotzdem nett behandelt, lieb behandelt, respektiert und so weiter. Klar, manchmal muss man auch sagen, mal ein bisschen halblang und so weiter, ging dann auch schon. Und mitten in der Woche, das war Mittwoch oder Donnerstag, einen von beiden Tagen, ne? 3 Tage, 4 Tage, irgendwie sowas danach, auf einmal gucken wir dahin, dann steht er da während des Lobpreises und singt mit. Und wir denken uns, was? Ist doch cool. Ja, gut, okay. Und dann auf einmal ist er so nett und ausgetauscht, fängt an zu sagen, hey, darf ich dir was zu trinken geben? So, darf ich dir was holen? Und so weiter. Eins nach dem anderen veränderte sich irgendetwas. Und wir haben es gesehen mit eigenen Augen. Und dann hatten wir diesen Sonntag zusammen. Wir haben das so hingenommen, fanden es cool, was da passiert. Wir haben gemerkt, irgendwas ist bei ihm passiert. An diesem Sonntag hieß es, okay, wir haben eine Feedbackrunde. Erzähl mal ein bisschen, wie war diese Wohnwoche für dich persönlich und so. Und dann erzählt er, hey, ich bin eigentlich hier gewesen mit dem einzigen Ziel, euch zu provozieren. Ich dachte mir, ach was. So, ne? Erzählt er so, ne? So, ich war einfach nur da, um euch zu provozieren. Ich hatte eigentlich gar keine Lust hier auf die ganze Woche und all das, ne? Ja, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie alt er da war, vielleicht 19 oder so, ne? Und dann sagt er, aber ihr habt mich geliebt. Ihr habt mich geliebt. Und letzten Endes, ihr habt mich geliebt, ihr habt mich gut behandelt. Ich konnte machen, was ich wollte, ihr habt mich trotzdem geliebt. Und das war, ging an die ganze Gruppe, ne? An die Leute, die da aktiv dran waren, gerade auch an uns, die wir das alles geleitet haben. Wir waren so 4, 5 Leute, die das gemacht haben, war richtig cool. Und er sagt, ihr habt mich geliebt. Und ich kann euch sagen, weil ihr mich geliebt habt, habe ich erkannt, dass es wirklich wahr ist, wovon ihr sprecht. Und das ist etwas, so, ne? Das ist nicht etwas ist, was so bloße Theorie ist. Und er hat sein Leben Jesus gegeben, dort. Und arbeitet jetzt in dieser Gemeinde mit in der Jugendleitung. Also prägt die nachfolgenden Generationen. Das ist jetzt das, was er macht und ist immer noch ein feiner Kerl. Ich liebe es, wenn wir uns sehen und so, aber es ist richtig, richtig stark. Und das ist halt wie dieses zerbrochene Gefäß, was irgendwie mal verletzt wurde in seinem Leben und anfängt, irgendwo den Finger immer in die Wunde zu legen, sich über die lustig zu machen vielleicht, die irgendwas anders denken oder angefangen hat, weil er verletzt ist, andere Menschen zu verletzen. Es gibt so diesen Spruch, den ich so stark finde, wo es heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen und geliebte Menschen lieben Menschen. Und wenn wir Jesus verstehen in seiner Fülle, dann verstehen wir sind zu 100% unabdingbar geliebt von ihm. Wir sind geliebt von ihm. Und das ist diese Goldnaht, die er über uns zieht. Wo er sagt, okay, ich liebe dich, ich stell dich wieder her. Das ist etwas, das ist das, was wir heute feiern, weil wir heute unsere 3 Täuflinge haben, die genau das erlebt haben. Dass sie geliebte Kinder Gottes sind, dass Jesus ihr Leben für sie gegeben hat, weil er sie liebt. So, und das ist genau das, was wir feiern. Und ich möchte jetzt nochmal beten und dann hole ich unsere 3 Täuflinge, unsere 3 nervösen Täuflinge nach vorne. Ich möchte aber jetzt aber beten und vielleicht magst du mit aufstehen zum Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Liebe bist, dass du 100% dich liebst, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das erleben durften, Herr, weil du zu uns gekommen bist, weil du uns angesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du nicht aufhörst, uns nachzugehen, dass du nicht aufhörst, bei uns zu sein, uns nah sein zu wollen. Und Jesus, ich möchte beten, Herr, dass du jetzt gerade durch die Reihen einfach gehst und jedem Einzelnen einfach in die Augen schaust und sagst, dass du sie liebst. Jesus, wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das erleben, dass wir das innerlich spüren, dass wir es innerlich spüren, dass deine Liebe da ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du unser zerbrochenes Leben in deine Hand nimmst, Herr, und dass du etwas viel Wertvolleres daraus machst. Herr, indem du uns rettest, indem wir gerettete Kinder Gottes sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Werk tust in uns, Herr. Jesus, du bist gut, du bist vollkommen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür.